Guten Morgen zusammen. Heute feiern wir Abendmahl, nicht zu übersehen. Und wir hier feiern es auf unsere Art, nach freikirchlichem Verständnis. Für uns ist das Abendmahl kein Sakrament, anders als in der katholischen und auch anders als in der evangelisch-lutherischen Kirche. Und man muss tatsächlich immer noch sagen, heute im 21. Jahrhundert, wir bekommen es tatsächlich immer noch nicht hin, auf ökumenische Weise entspannt miteinander Abendmahl zu feiern. Das ist einfach nicht möglich. Denn nach katholischem Verständnis verwandeln sich in der Eucharistiefeier die Hostie und der Wein auf geheimnisvolle Weise ganz real in das wahre Blut und den wahren Leib Christi. Und die Wandlung bei der Eucharistiefeier geschieht genau in dem Moment, wenn ein geweihter Priester das Glöckchen läutet. Genau in diesem Moment. Darum wird lediglich die Oblate den Gläubigen gereicht. Der Wein bleibt ja in der Regel dem Priester vorbehalten, damit vom kostbaren Blut Christi nichts verschüttet wird. Nach lutherischem Verständnis ereignet sich im Abendmahl die sogenannte Realpräsenz. Demnach ist Jesus auf geheimnisvolle Weise ganz real in den Zeichen Brot und Wein präsent, aber ohne eine Verwandlung in dem Sinne, wie es die katholische Kirche lehrt. Das alles erscheint uns so ziemlich fremd. Für uns Baptisten steht die Symbolik im Vordergrund. Brot und Wein sind Zeichen, die uns vergegenwärtigen, was Jesus Christus für uns getan hat. Und bei der Vorbereitung habe ich mich mal gefragt, ob Jesus geahnt hat, wie unterschiedlich seine Worte beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern im Laufe der Kirchengeschichte gedeutet werden. Ehrlich gesagt, ich kann mir das nicht so recht vorstellen, dass Jesus das alles so gewollt hat, dass das so unterschiedlich verstanden wird. Aber andererseits, wie hätte er es verhindern können? Ich lese jetzt die wenigen Sätze vor, die Jesus gesagt hat, als er in Jerusalem mit seinen Jüngern zum Passafest war und dort feierte. Ich lese nach Markus 14 die Verse 22 bis 25. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Da wird uns Folgendes berichtet. Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher. Er sprach das Dankgebet, gab ihn seinen Jüngern und sie tranken alle daraus. Und Jesus sagte zu ihnen, das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut ist für die vielen vergossen. Wird für die vielen vergossen werden. Amen, das sage ich euch. Ich werde nun keinen Wein mehr trinken. Erst an dem Tag werde ich von Neuem trinken, wenn Gott sein Reich vollendet hat. Soweit der Bericht aus dem Markus-Evangelium. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut, sagt Jesus hier. Was hat er aber damit gemeint? Wie ist dieses Ist zu verstehen? Ich finde, es ist schon ziemlich erstaunlich, dass so ein kleines Wort eine große Wirkung hat, wie wir das ja nun feststellen, ganz eindeutig. Eigentlich, denke ich, ist es doch ganz einfach. Bei allem Respekt vor einem Sakramentsverständnis stelle ich mir die Szene so vor, dass Jesus verbunden mit einem Laib Brot und einem Kelch mit Wein seinen Jüngern gleichnishaft deuten wollte, was ihm nun bevorsteht. Ob seine Jünger das damals so richtig eingeordnet haben oder einordnen konnte, ist eine andere Frage. Nun sollten wir aber heutzutage klüger sein. Wir glauben, dass es sich um ein symbolisches Geschehen handelt, wenn wir das Brot und den kleinen Kelch, den wir ja hier verwenden, gleich teilen. Ich meine, es ist eine Zeichenhandlung, nicht mehr und nicht weniger. Und da möchte ich mal einen Punkt hintersetzen. Wenn wir Abendmahl feiern, werden wir daran erinnert, was Christus für uns getan hat. Also ein Erinnern gegen das Vergessen ist das Abendmahl. Und wenn wir an das Abendmahl denken oder uns jetzt so sukzessive darauf einstellen, dann geht natürlich erst einmal der Blick zurück an das Geschehen damals. Aber vielleicht ist noch wichtiger, den Blick auch nach vorne zu richten, auf den Tag, an dem Gott sein Reich vollenden wird. Darüber hinaus brauchen wir auch einen Blick für das Geheimnisvolle oder aufs sakramentale Geschehen, also den Blick nach innen. Und nicht zuletzt halte ich für ziemlich wichtig, den Blick auch nach links und rechts nicht außer Acht zu lassen. Doch der Reihe nach. Schauen wir uns den Blick nach hinten an. Im Grunde genommen dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus das Abendmahl im Rahmen des jüdischen Passafestes eingesetzt hat. Und das hat er sicher ganz bewusst getan. Jesus hatte dabei die Geschichte des Volkes Israel im Fokus. Der Gott, der sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Es ist der Gott, der diese Welt so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, um uns aus dem herauszulösen und zu befreien, was uns bindet und uns am wirklichen Leben auch hindert. Und ja, vieles erschließt sich erst dann, wenn wir das Wirken Jesus geschichtlich einordnen. Wir müssen sehen, dass das mit dem alten Bund ja nicht so richtig funktioniert hat. Darum macht es Sinn, sich immer wieder an das zu erinnern, was Jesus am Kreuz auf Golgatha für uns getan hat. In unserer Bundesgemeinschaft ist mal vor vielen Jahren ein Papier abgefasst worden mit dem Namen Rechenschaft vom Glauben. Und darin ist zu lesen, in der Mahlfeier erleben wir die heilsbringende Nähe und Gemeinschaft Jesu Christi, indem wir uns an sein Leiden und Sterben erinnern. Und das würde ich tatsächlich so unterschreiben. Ja, ich würde sogar sagen, dass Christus sich genau das wünscht, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, dass nämlich eine heilbringende Nähe und Gemeinschaft mit ihm spürbar wird. Und dabei geht es nicht nur um das bloße Erinnern. Unser Abendmahl, liebe Gemeinde, ist kein Kult. Das Abendmahl, so wie wir es feiern und meinen, ist kein Kult. Hierbei geht es vielmehr darum, sich zu vergegenwärtigen, dass Gott in unsere gegenwärtige Lebenssituation hineinwirkt. Wie Jesus damals zu seiner Zeit Menschen befreit, erlöst, geheilt, getröstet, ermutigt und auch ermahnt hat, so befreit, erlöst, heilt, tröstet, ermutigt und ermahnt er uns auch heute. Das geschieht immer noch. Und ich kann nur sagen, dass ich das brauche, ich persönlich. Vielleicht ja auch du. Würden wir uns nicht immer wieder an das erinnern, was Jesus für uns getan hat, ja auch gegenwärtig tut, würde diese Erinnerung verblassen. Und das hätte Konsequenzen. Denn unser Glaube würde tatsächlich an Bedeutung verlieren. Darum ist es so wichtig, Zeichen zu haben, die einem bewusst machen, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, fühle ich mich eingeladen, darüber nachzudenken, wie Jesus meine Lebensgeschichte geprägt hat und was ich ihm zu verdanken habe. Und das habe ich auch tatsächlich noch einmal gemacht. Was wollte ich nicht alles? Ich wollte Profifußballer werden, das hat aber nicht gereicht. Und als Jesus in mein Leben kam, wollte ich Chorsänger werden. Bei der ersten Chorprobe war ich der Erste und Einzige, der da aussortiert worden ist, weil ich nicht singen konnte. Und der damalige Chorleiter legte mir so väterlich, jovial die Hand auf die Schulter und sagte, für dich werden wir auch noch eine Aufgabe finden. Nun stehe ich heute hier, was ich eigentlich nie wollte, und tue das, wozu Jesus mir das Herz gefüllt hat. So ist unser Gott. Wir können nicht alles tun, wir müssen nicht alles tun, aber bitte lebt eure Berufung, die jeder, der Jesus Christus von Herzen folgt, auch hat. Nun möchte ich den Blick einmal nach vorne richten, bevor Jesus mit seinen Jüngern abschließend Psalmen sang und sie dann zum Öl ging, sagt er noch einen Satz, der ihm wirklich wichtig war. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, an dem ich von Neuem im Reich Gottes davon trinken werde. Das ist Jesu Perspektive. Das ist aber auch unsere Perspektive als Gemeinde. In der Parallelstelle bei Matthäus heißt es, bis zu jenem Tag, an dem ich mit euch von Neuem im Reich Gottes davon trinken werde. Wir dürfen uns also so auf das kommende und schon gegenwärtige Reich Gottes freuen. Wir werden mit Jesus unmittelbar Gemeinschaft haben, losgelöst von Zeit und Raum. Wir brauchen die Perspektive, dass Jesus den Tod überwunden hat. Wir feiern das ewige Leben. Wir freuen uns, dass am Ende wirklich alles gut wird. Aber erst am Ende. Und das sollte natürlich auch atmosphärisch spürbar werden, wenn wir das Mahl feiern. Manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, dass unsere Art, das Abendmahl zu feiern, eher einer Totengedächtnisfeier gleicht. Ich habe gelesen und auch mit einem Pastor darüber gesprochen, dass früher die Brüder schwarze Anzüge tragen mussten und wenn es ging, auch noch eine schwarze Krawatte. Klaus, wir werden ja heute hier am Tisch miteinander dienen. Wir würden da durchs Raster durchfallen, weil wir eben den schwarzen Anzug nicht haben. Und es ist gut so. Ja. Zum Glück hat sich das gewandelt. Zum Glück. Im Reich Gottes werden wir fröhlich feiern. Da gibt es keine Kleiderordnung mehr. Also das Äußere wird dann keine Bedeutung mehr haben. Alles, was uns traurig gemacht hat, wird überwunden sein. Es wird kein Leid mehr geben. Und auch der Tod wird endgültig überwunden sein. Das ist die Perspektive, auf die wir uns wirklich freuen dürfen. Und bekanntlich, Vorfreude ist ja die schönste Freude. Werfen wir einen Blick nach innen. Ich meine, dass die Zeichen Brot und Kelch dankbar anzunehmen etwas braucht, nämlich einen klaren Blick dafür, wie es in mir aussieht. Da muss nicht alles geordnet sein, nicht alles geklärt sein. Ich glaube, den Zustand werden wir als Menschen nie erreichen hier auf Erden. Ich glaube, dass es viel mehr Einsicht braucht, dass eine Verbundenheit mit Gott nur möglich wird, indem Gott diesen Bund mit uns Menschen schließt. An sich wäre kein Mensch würdig, die Zeichen Brot und Kelch zu nehmen. Doch Gott ist es, der uns würdig macht, die Zeichen von Brot und Wein zu nehmen. Gott ist es also, der jedem Menschen diese Würde gibt, ohne Ansehen der Person. Und Jesus hoffte, dass möglichst viele Menschen diese innere Gewissheit empfangen, dass uns nichts und niemand von der Liebe Gottes trennen kann. Weder die Dinge, die uns gegenwärtig belasten, noch irgendwelche Schicksale, die uns zukünftig passieren. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte können einem diese innere Gewissheit nehmen, erlöst, befreit und geliebt zu sein. Es sei denn, jemand lehnt diese Liebe Gottes bewusst ab, die Zeichen von Brot und Kelch zu empfangen. Leider tun das viele. Ja, viele können mit den Zeichen von Brot und Kelch überhaupt nichts mehr anfangen, weil sie glauben, Gott nicht zu brauchen und sich von religiösen Fesseln befreien wollen. Ich hoffe, dass wir zumindest heute wieder neu das Geheimnis unseres Glaubens feiern und dabei eine ganz tiefe Dankbarkeit spüren. Denn so hat sich Jesus das vorgestellt. Und da bin ich ganz sicher, dass die Kraft seines Geistes uns das auch zeigen wird. Auch in dem Fall, wenn wir das im Moment nicht so richtig fühlen oder spüren. Aber es ist so. Jesus Christus ist in seinem Geist in uns gegenwärtig. Ja, es ist und bleibt ein Geheimnis Gottes. Ein sakramentales Geschehen zwischen Gott und Menschen. Wohlbemerkt, Gott schließt diesen Bund mit den Menschen, nicht umgekehrt. Werfen wir noch einen Blick nach links und rechts. Nicht zuletzt dürfen wir einander nicht aus dem Blick verlieren, dass wir einander haben und dass die Feier des Abendmahls ein Gemeinschaftsmahl ist. Auch wenn wir nicht in allen Fragen einer Meinung sind, bezeugen wir denen, die links und rechts von uns sitzen, unseren Glauben an Jesus Christus. So unterschiedlich wir auch sind und glauben, bezeugen wir voreinander und miteinander, dass Jesus Christus den Tod überwunden hat und er die Macht hat im Himmel und hier auf der Erde. Sicherlich trägt jeder für sich die Verantwortung, sich selbst zu prüfen, ob er mit einem Bruder oder einer Schwester irgendetwas zu klären hat. Ich erinnere nur an 1. Korinther 11. Grundsätzlich ist es sicherlich besser, diesem Impuls nachzugehen, bevor man miteinander das Abendmahl feiern. Aber es kann auch sein, dass einem erst in der Stille während der Feier bewusst wird, wo eine Entschuldigung oder eine liebevolle Geste angebracht wäre. Jedenfalls lässt uns das Abendmahl enger zusammenrücken und es will uns sensibel machen, damit wir einander sehen und wahrnehmen, damit wir füreinander beten und insbesondere für diejenigen da sind, denen es im Moment nicht so gut geht. Ich wollte uns heute Morgen ganz bewusst den Blick für das weiten, was wir heute feiern. Nämlich den Blick nach hinten, uns bewusst zu machen, dass wir alle Vergebung brauchen. Den Blick nach vorn sehen wir perspektivisch die unendliche Gnade, die uns erwartet. Im Blick nach innen entsteht eine tiefe innere Verbundenheit mit dem dreieinigen Gott. Und im Blick nach links und rechts entsteht eine Gemeinschaft, die von gegenseitiger Anteilnahme und Wertschätzung geprägt ist. So gesehen können wir uns auf die Feier des Abendmahls wirklich von Herzen freuen. Denn wir können heute im wahrsten Sinne des Wortes schmecken und sehen, wie freundlich unser Herr und Gott ist. Lasst uns das nie vergessen. Amen.